Gut, wie es alle mitgekriegt haben, die Boomphase der vergangenen Dekade ist vorbei, der Katzenjammer ist da. Was vor gut 2 Jahren mit der sogenannten Subprime-Krise in den USA begann, hat sich ausgebreitet wie ein Ölteppich auf dem Meer. Zunächst gerieten Finanzinstitute in aller Welt ins Wanken. Die Staaten reagierten nach einiger Zeit mit Programmen, in denen jeweils die eigenen Institute gerettet oder zum Teil gar verstaatlicht werden, zumindest vorübergehend. Die Börsen gerieten ins Taumeln, ein Crash jagte den nächsten, und zwar weltweit. Dann schlug die Krise auf die sogenannte Realwirtschaft durch. Insbesondere die Autoindustrie steht international am Abgrund. Entsprechend hektisch werden Staatsprogramme aufgelegt. Was die Linke in den vergangenen Jahren oft gefordert hat, nämlich Verstaatlichungen, hat sich erledigt. Jetzt ist der Mainstream an diesem Punkt. Kein Wunder, dass die Linke ein wenig an den Rand gedrängt ist und zumindest hierzulande nichts zulegen kann in den Wahlprognosen. Zugleich gab es diverse ganz erfreuliche Dinge, zumindest in meinen Augen. In Griechenland gab es den größten Aufstand in den vergangenen 10 oder 15 Jahren mit einer Beteiligung von Jugendlichen, Migranten, teilweise Arbeitern, auch wenn man feststellen muss, ne, dass die Industriearbeiterschaft sich auf dem Aufstand weitgehend rausgehalten hat. In Island krachte eine Regierung zusammen, nachdem 2 Wochen lang Massenproteste stattgefunden hatten. Auf der anderen Seite gibt es eine deutliche Tendenz in Richtung Protektionismus. Anfang Februar war die Geschichte in den USA mit der Buy American-Klausel, mit der das Konjunkturprogramm oder die Staatsknete darauf verpflichtet werden sollte, für amerikanische Waren ausgegeben zu werden. Das ist zunächst mal entschärft worden, aber die Tendenz ist in allen Staaten da. In Europa hat sich mittlerweile eine muntere Diskussion über Staatsbankrotte entwickelt, nachdem verschiedene Staaten, unter anderem Griechenland, Spanien und einige andere Staaten, von den Ratingagenturen runtergeratet wurden. Das hat zur Folge, dass die Staatsanleihen, die sie rausgeben, höher verzinst werden müssen. Und in dem Moment, wo der Staat krisentechnisch intervenieren möchte und er gleichzeitig höhere Zinsen bieten muss, gerät er immer mehr in die Klemme. Mittlerweile wird sogar diskutiert, ob die Eurozone überhaupt noch aufrechterhalten werden kann. Was war mit dem Exportweltmeister Deutschland? Merkel hatte ja in der Neujahrsrede erzählt, Deutschland solle stärker aus der Krise hervorgehen, als es in sie hineingegangen ist. Beim World Economic Forum in Davos empfahl sie das Modell Deutschland bescheidenerweise für die ganze Welt. Einige Tage zuvor war aber in der Financial Times bereits ein Artikel erschienen mit der bemerkenswerten Überschrift Konjunkturschmarotzer Deutschland. Der Autor, irgendein Professor für europäische Wirtschaftspolitik, erklärte, Deutschland wachse, aber zulasten seiner Nachbarn. Dann schrieb er, diese Entwicklung muss beendet werden. Der Wettbewerbsdruck wächst rapide und könnte schon bald an den Wendepunkt gelangen, an dem Euro und Binnenmarkt auseinanderfallen. Das Ende der Eurozone sozusagen. In Berlin klopft man sich ausgelassen auf die Schultern, wir sind Exportweltmeister, aber es ähnelt dem letzten Tanz auf der Titanic kurz vor dem Untergang. Dann kam eine erneute kalte Dusche. Die Deutsche Bank veröffentlichte vorige Woche eine Prognose, nach der in diesem Jahr ein Minuswachstum zu erwarten ist. Was immer Minuswachstum sein soll, Hauptsache Wachstum, scheint die Devise der Wortkünstler zu sein. Also ein Minuswachstum von 5%, das ist schon ganz gewaltig, aber nur unter der Bedingung, dass die Konjunktur im Spätsommer spätestens wieder anspringt. Davon gehen nur die Optimisten aus. Vorige Woche schlug in Großbritannien ein hoher Polizeibeamter Alarm. Er warnte vor einem Summer of Rage, einem Sommer der Wut, mit großen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Das muss nicht nur Gutes bedeuten. Vor 4 Wochen kam es in Großbritannien bekanntlich zu wilden Streiks in Raffinerien, Kraftwerken und Atomanlagen unter der Parole British Jobs for British Workers. Britische Jobs für britische Arbeiter. Entschuldigung. Den Arbeitskampf begonnen hatte die Belegschaft des Ölkonzerns Total im nordenglischen Lindsay. Dort hatte eine italienische Firma den Auftrag zum Bau einer Entschwefelungsanlage bekommen und brachte auch ihre eigenen Arbeiter aus Italien und Portugal mit. Die britische Belegschaft trat daraufhin in den Streik. Und dieser Streik verbreitete sich weiter, immer unter der Parole British Jobs for British Worker. Und die Nazis witterten Morgenluft und begannen auch zu mobilisieren. Wie sieht es in Deutschland aus? In Deutschland haben wir die unvergesslichen Bilder der Beschäftigten der Autozulieferfirma Schaeffler, die sich mit ihrer Chefin, einer Milliardärin, die sich mit dem Kauf von Conti überhoben hatte, solidarisieren. Nun gut, das ist sozusagen das Szenario, was sich auftut. Niemand erwartet, dass vor dem Sommer irgendwas besser wird. Allgemein wird eher erwartet, dass im Sommer mit 400.000, 500.000 Arbeitslosen mehr zu rechnen ist. Und die Dynamik der Krise bisher war einfach die, dass sämtliche schlechten Voraussagen, die getroffen wurden, 2 Wochen später als richtig optimistisch dargestellt waren, weil die Voraussagen einfach immer schlechter wurden. Gut, um das zu diskutieren, sind wir hier und ich würde dann das Wort zunächst mal Michael Heinrich übergeben. Eine kurze Anmerkung noch, das heißt 2 Anmerkungen. Wir lassen gleich noch was rumgehen. Es wäre super nett, wenn ihr ein bisschen was spenden könntet. Wir müssen bezahlen irgendwie die ganzen Fahrten von den Leuten, ne? Und unsere eigenen natürlich auch, ne? Also spendet und weil nachher der letzte Zug nach Berlin relativ früh fährt, müssen 2 der Referenten und beziehungsweise Referentinnen circa um 9:30 los. Wir werden schauen, was die Diskussion bis dahin zu bieten hat.
Vielen Dank. Bis 11 dann.
Ja.
Thomas kann das dann auch alleine alles hier weiter regeln. Langweilig wird es bestimmt nicht werden. Gut, nun soll ich ein bisschen was hier erzählen, etwas allgemeiner über die Krisenhintergründe, über die Einschätzung der Krise, die wir gerade erleben. Wir erleben ja nicht nur eine tatsächliche Krise, sondern man kann ja auch einiges lernen aus der Art und Weise, wie hier mit Krisen umgegangen wird oder wie hier Krisen erklärt werden. Also eine gängige Erklärung, die aber so langsam, hoffe ich doch zumindest mal, etwas an Plausibilität verloren hat, war die, das waren jetzt die Spekulanten, die allzu risikobereiten Banker, die das ganze Geld verzockt haben. Also das Ganze wird sozusagen auf ein Irrtum zurückgeführt. Bemerkenswert daran ist, dass solange das Ganze noch gelaufen ist, solange die Banken Gewinne gemacht haben, da ist niemandem aufgefallen, dass hier zu große Risiken eingegangen worden seien oder dass hier spekuliert wird. Das merkt man erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Grundsätzlich ist allerdings dazu zu bemerken, dass Spekulation ganz grundsätzlich zum Kapitalismus gehört. Das ist nicht ein Spezifikum der Finanzmärkte. Spekulieren tut auch jedes kapitalistische Unternehmen, wenn es seinen Schrott produziert und hofft, dass es dafür Abnehmer findet. Das kann manchmal klappen und das klappt manchmal auch nicht. Eine andere ziemlich finde ich problematischer Umgang mit der Krise oder mit den auch Vorschlägen zur Bewältigung der Krise ist so eine Parole wie das Casino schließen. Das Casino schließen, da müssten einerseits die Casinobesitzer auf die Barrikaden gehen, weil ein Casino eine relativ durchschaubare, übersichtliche Angelegenheit ist, verglichen mit den Finanzmärkten. Die Einsätze bei den Spielen haben eine vorher bestimmte Gewinnchance. Das Ganze ist ein Nullsummenspiel. Wenn ich im Casino etwas gewonnen habe, dann hat irgendjemand anders diesen Betrag verloren und umgekehrt. Bei der Börse sieht es erheblich anders aus. Das ist kein Nullsummenspiel. In der Regel ist es entweder ein Negativsummenspiel oder ein Positivsummenspiel. Da durch Kurssteigerungen ich etwas gewinnen kann, ohne dass jemand anders was verliert. Und das sind nicht nur theoretische Buchgewinne. Ich kann mir da auf diese gestiegenen Kurse, kann ich mir Kredite nehmen, kann damit etwa weitere Aktienkäufe finanzieren. Wenn hingegen die Kurse runtergehen, dann mache ich Verluste, ohne dass jemand anders einen Gewinn dabei einstreicht. Und auch diese Verluste stehen nicht nur in den Büchern. Mir werden dann meine Kredite gekündigt und das Häuschen, das ich vorher vielleicht mir da für diese Kredite gekauft habe, das bin ich dann wieder los. Also insofern ist die Börse grundsätzlich was ganz anderes als ein Casino. Vor allem aber kann man sie nicht einfach schließen. Also in vielen Beiträgen zu der Krise hörte sich das so an, als gäbe es die eine Realwirtschaft auf der einen Seite und auf der anderen Seite so eine komische Finanzwirtschaft. Und die Finanzwirtschaft, die beeinträchtigt jetzt vielleicht die Realwirtschaft. Also auch du hast ja gerade in der Einleitung gesagt, die Krise hätte auf die Realwirtschaft übergegriffen, als seien das so zwei getrennte Welten. Sind es aber nicht. Kapitalismus ohne ein Bankensystem, ohne ein Kreditsystem ist überhaupt nicht möglich. Das ist nichts Zusätzliches, sondern das ist geradezu Existenzbedingungen, zumindest für den kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozess. Die Banken haben da in diesem kapitalistischen Gesamtsystem eine ganz wichtige Funktion als Steuerung, als Verteilung von Kapital auf verschiedene Sphären. Natürlich immer unter der Maßgabe, dass dieses Kapital möglichst viel Profit abwirft in Zukunft. Das kann man heute nicht wissen, sondern das kann man nur erwarten. Und anhand von diesen Erwartungen bauen sich dann eben auch Erwartungsblasen auf, die, wie im Moment gerade, auch platzen können. Damit verbunden ist dann eine dritte, sehr fragwürdige Einschätzung der Krise beziehungsweise des Weges aus der Krise, die gerade auch von linken Ökonomen gepredigt wird. Da wird dann gesagt, die Banken sollten sich doch auf ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren, nämlich die Verteilung des Kapitals und jetzt nicht sich an so wahnsinnigen Spekulationsorgien beteiligen. Diese Vorstellung, es gäbe so eine Art eigentliche Aufgabe, der jetzt die Spekulation entgegensteht, dem unterliegt so eine Vorstellung, als hätten die Banken eine wichtige Aufgabe, die aber gar nichts jetzt mit Kapitalverwertung zu tun hat. Wenn man das mal auf andere Branchen überträgt, würde das heißen, naja, die Automobilindustrie, die muss die Gesellschaft mit Mobilität versorgen, die sollen nicht so hohe Profite machen, die sollen für Mobilität sorgen oder die Energieversorger sollen dafür sorgen, dass wir es im Winter alle warm haben. Wir leben aber in einer kapitalistischen Ökonomie und da werden alle diese Versorgungsleistungen ja immer nur unter der Maßgabe ausgeführt, dass damit Profit gemacht werden kann. Und das gilt für die Banken ebenfalls. Also insofern ist die Trennung zwischen einer eigentlichen Aufgabe und irgendeiner spekulativen Übertreibung, die ist erstmal sehr fragwürdig. Es soll die Banken sollen und müssen Profit machen. Dazu müssen sie mit den Krediten Handel treiben können. Müssen, also das, was ja jetzt hier so für solche Schlagzeilen gesorgt hat, dass da Hypotheken weiterverkauft werden, das ist eigentlich ganz normales Kredit- und Bankengeschäft. Und dabei kommt es eben genau zu diesen sogenannten spekulativen Übertreibungen. Also man kann das kapitalistische Bankensystem kann man nicht haben ohne das andere, die Spekulationsblasen und deren Platzen. Was heißt das jetzt aber für die gegenwärtige Krise? Ist das eine ganz normale Krise, wo man eigentlich gar nicht viele Worte drüber verlieren muss, also eine Krise, die ganz normal ist für den Kapitalismus? Oder ist es etwas Außergewöhnliches? Es wird ja nun von einigen Leuten geradezu an die Wand gemalt, ein böses Ende des Kapitalismus, nicht nur von denen, die immer schon an den Zusammenbruch des Kapitalismus geglaubt haben, durchaus auch Konservative fürchten ja, diese Krise könnte ganz schlimme Auswirkungen haben. Wie sieht es also damit aus? Normale Krise oder Kapitalismus kurz vor dem endgültigen Absturz? Ich glaube, weder noch. Also weder ist alles ganz normal, noch steht hier der endgültige Absturz bevor. Es handelt sich einerseits um mehr als eine Konjunkturkrise, also wir sind in einer abflachenden Konjunktur schon vorher drin gewesen, das ist richtig, aber die Krise, die wir jetzt haben, ist mehr als so eine Konjunkturkrise. Es ist die Krise eines bestimmten Akkumulationsmodells, was sich in den letzten 30, 35 Jahren herausgebildet hat. Kapitalismus, es da geht es natürlich immer um Profitmaximierung, um Ausbeutung, um Konkurrenz. Aber Kapitalismus ist trotzdem nicht das immer Gleiche. Der findet unter unterschiedlichen historischen Bedingungen mit unterschiedlichen institutioneller Verfasstheit statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich der Fordismus herausgebildet, also eine relativ hochregulierte Form eines nationalstaatlich eingebundenen Kapitalismus. Die Nationalstaaten über das Währungssystem von Bretton Woods waren miteinander verbunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es auch zu einer enormen Ausweitung des Welthandels geführt, hat also etwa in Deutschland zum sogenannten Wirtschaftswunder geführt. Allerdings war diese Party dann Anfang der 70er Jahre vorbei. Zuerst gab es eine Weltwährungskrise und 74, 75 dann auch eine Weltwirtschaftskrise. Dieser Nachkriegsfordismus war vorbei und es bildete sich ein neues Akkumulationsregime raus. Und ich denke, dass dieses neue Akkumulationsregime, was sich so seit den 70er Jahren herausgebildet hat, dass das jetzt in die Krise geraten ist und sich wahrscheinlich erheblich verändern wird. Was sich da herausgebildet hat, für das gibt es nicht so einen schönen Namen wie Fordismus, da spricht man dann von Postfordismus. Ich würde eher von globalem Konkurrenzkapitalismus sprechen, bei dem auch das, was man so unter Neoliberalismus bezeichnet, eine wichtige Rolle gespielt hat. Neoliberalismus sowohl als eine bestimmte Ideologie, lasst uns alle Kapitalisten werden, lasst uns alle munter mit den Nachbarn konkurrieren, am Markt das Glück versuchen. Auf der anderen Seite aber auch eine bestimmte Praxis, nämlich alle die Lebensbereiche, die bislang noch nicht dem Markt unterworfen waren, für den Markt zurechtzuschneiden und dann dem Markt zu unterwerfen. Dieses Regime, das sich so seit Anfang der 80er Jahre durchgesetzt hat, das hatte eine ganze Reihe von Konsequenzen. Ich will nur auf zwei wichtige Punkte verweisen. Es hat einerseits zu einer gigantischen, sowohl nationalen als auch internationalen Umverteilung geführt. Also auf nationaler Ebene sind die Reallöhne relativ schwach bis gar nicht gestiegen. Die Profiteinkommen hingegen sehr stark. Auf internationaler Ebene sind die Länder des Trikon, der sogenannten Dritten Welt, in vielen Fällen zu Netto-Kapitalexporteuren geworden. Also es floss Kapital von der Dritten in die Erste Welt. Beide Umverteilungen zusammengenommen haben für die Finanzmärkte einen enormen Zufluss an Kapital zu Kapital geführt und andererseits bei gleichzeitig stagnierender industrieller Produktion und Entwicklung, zumindest in vielen Bereichen und im langfristigen Durchschnitt. Also diese sowohl nationale wie internationale Umverteilung war eine Konsequenz dieses Akkumulationsregimes. Die andere war eine neue, stärkere Rolle der Finanzmärkte. Die Finanzmärkte haben sich internationalisiert, sie wurden weitgehend dereguliert, es sind neue institutionelle Formen entstanden. Also beispielsweise gingen die Unternehmen stärker dazu über, sich direkt am Kapitalmarkt zu verschulden, anstelle über ihre Hausbank. An den Kapitalmärkten wurden Kredite verbrieft, es wurden Derivate, also abgeleitete Forderungen entwickelt. Die Banken haben auch darauf reagiert durch neue institutionelle Formen. Es hat sich so ein ganzes System sogenannter Schattenbanken entwickelt, die aus den üblichen Regelungen, also etwa für Eigenkapitalvorschriften, herausgefallen sind oder ganz bewusst herausgetreten sind. Der Finanzmarkt wurde also in diesem Akkumulationsregime noch etwas wichtiger, als er vorher ohnehin schon war. Und er wurde auch wichtiger, also nicht bloß für die Unternehmen, sondern auch für die Haushalte. Auf Seiten der Haushalte konnte man in vielen Ländern beobachten, dass die Verschuldung etwa über Kreditkarten enorm zunimmt, dass aber auf der anderen Seite auch ehemals staatlich vermittelte Vorsorgeleistungen wie Rentensysteme immer stärker auf den Kapitalmarkt umgestellt worden sind, in Deutschland etwa auch durchaus unter staatlichem Druck. Also man fährt die gesetzliche Altersversorgung zurück und zwingt die Leute in den Kapitalmarkt rein, sich am Kapitalmarkt abzusichern. Was sie da davon haben, naja, das erleben sie im Moment gerade. Dieses Akkumulationsmodell, was so die letzten 30 Jahre lang vorherrschte, das scheint mir jetzt im Moment in die Krise geraten zu sein. Diese gegenwärtige Krise ist mehr als eine Konjunkturkrise. Es ist auf der einen Seite eine Krise durchaus des Weltfinanzsystems. Also wir haben nicht mehr national bestimmte Finanzsysteme. Wir haben eine weitgehende Internationalisierung von Finanzmärkten und Banken. Und die sind jetzt in die Krise geraten, und zwar nicht so gering. Da kann man fragen, warum eigentlich? Also Spekulationsblasen, das gab es ja früher auch schon. Was ist denn jetzt an dieser Krise so besonders? Das Besondere dieser Krise, etwa im Unterschied zu dem Platzen der Spekulationsblase im Jahr 2000, oder zumindest eine der Besonderheiten, liegt darin, dass die Banken, das Bankensystem viel tiefer involviert ist, als das in früheren Zeiten der Fall war. Bei früheren Spekulationsblasen waren die Banken in erster Linie Vermittler. Die Privaten haben spekuliert, haben auf irgendwelche Sachen gesetzt, also wie vor 8, 9 Jahren während diesem New Economy Boom, auf irgendwelche Internetfirmen, die angeblich jetzt die Zukunft des Kapitalismus darstellen sollten, und haben dabei dann ihre Ersparnisse verloren. Die Banken haben dran verdient, indem sie diese Papiere verkauft haben. Bei dieser Krise jetzt, da ist eigentlich zu beobachten, dass die Banken sich verhalten haben wie Privatanleger. Sie langen ziemlich zu in einem Sektor, den sie als erstens relativ sicher und zweitens zukunftsträchtig betrachten, nämlich dem Immobilienmarkt. Und sie finanzieren ihr Engagement in diesem Sektor nicht nur auf Kredit, sondern sie berücksichtigen auch nicht die unterschiedliche Fristigkeit der Kredite. Also sie kaufen langfristig laufende Papiere und finanzieren das mit kurzfristigen, billigeren Krediten. Auf diese Art und Weise kommen diese enormen Fehlbeträge zustande, die wir jetzt ja jeden Tag in der Zeitung lesen können. Also ich nehme an, ihr habt es ja mitgekriegt, etwa diese Hypo Real Estate Bank, die bislang bereits über 100 Milliarden an staatlichen Beihilfen, Bürgschaften bekommen hat und immer noch weiteres Geld benötigt, kann man sich ja fragen, ja, wo verschwindet dieses Geld denn hin? Wieso, wie kommen diese riesigen Summen, 100 Milliarden, das ist ja nicht gerade ein Pappenstiel, das ist mehr als ein Drittel des Bundeshaushaltes. Wie kommt das eigentlich zustande? Das kommt dadurch zustande, dass diese Bank jede Menge dieser inzwischen als toxisch bezeichneten Immobilienpapiere gekauft hat, aber nicht etwa mit Geld, das sie hatte, sondern mit Geld, das sie sich geliehen hat und das sie sich kurzfristig geliehen hat, das also jedes Jahr oder alle 2 Jahre erneuert werden muss. Es werden jetzt diese Ausleihungen fällig, die die Bank in Anspruch genommen hat, und sie hat kein Geld, um das zu bezahlen, weil diese sogenannten toxischen Papiere ihrerseits nicht verkäuflich sind. Also das Ganze ist ein Fass ohne Boden. Da wird noch erheblich mehr Geld reinfließen. Dass da so viel Geld reinfließt, das, was wir ja letztes Jahr erlebt haben, dass da über Nacht sogenannte Rettungsschirme aufgespannt werden, in einer Größenordnung, wo man also vor ein halbes Jahr oder ein Jahr zuvor nicht im Traum dran gedacht hat, auch nur darüber zu reden, das hat natürlich damit zu tun, dass das Bankensystem ein ganz zentraler Faktor für eine kapitalistische Wirtschaft ist. In einer kapitalistischen Wirtschaft, da kann meinetwegen die Textilindustrie pleite gehen, die Werftindustrie kann abwandern, das ist ja alles in der deutschen Ökonomie schon passiert. Das ist für die ehemals beschäftigten Arbeiter und Arbeiterinnen unangenehm. Da gehen auch ein paar Firmen vielleicht dabei pleite. Das kapitalistische System als Ganzes in einem Land kann den Verlust solcher Branchen aber ohne weiteres wegstecken. Den Zusammenbruch des Bankensystems kann ein kapitalistisches System nicht in gleicher Weise wegstecken. Und von daher ist es klar, dass die kapitalistischen Staaten dieses Bankensystem dann auch versuchen zu retten, koste es, was es wolle, und sich dabei, also wie man das ja auch gegenwärtig erlebt, durchaus in so eine Situation reinmanövrieren, wo sowohl die Aktionäre der Banken oder die Manager der Banken, die jetzt auf ihre enormen Millioneneinkünfte bestehen, durchaus ein Erpressungspotenzial haben, also sozusagen zahlt uns aus oder wir lassen das Ding pleite gehen. Und das könnt ihr euch aber nicht leisten, insofern müsst ihr jetzt zu unseren Bedingungen die Bank verstaatlichen. Also Verstaatlichung im Moment, das ist nicht etwa ein Akt, wo jetzt hier der Staat Kontrolle übernehmen würde oder wie vielleicht manche das auch glauben, sozusagen dass ein erster Schritt in eine linke Politik sei. Es ist eher die Inanspruchnahme des Staates für die Interessen der Banken. Die enormen Kosten, die enormen Verluste, die entstanden sind, die enormen Kosten, die das mit sich bringt, die werden etwa über Verstaatlichungen sozialisiert. Die Krise hat auch eine internationale Dimension, das wurde ja im Eingangs auch schon angesprochen. Nicht nur jetzt innerhalb der EU, dass es da natürlich ein Konkurrenzverhältnis, ein Spannungsverhältnis gibt, das also insbesondere, was Deutschland, die deutsche Regierung im Ende des letzten Jahres versucht hat, sozusagen als Trittbrettfahrer bei der europäischen Konjunkturpolitik mitzumachen. Also die anderen sollen die Konjunkturprogramme auflegen. Für Deutschland ist das alles nicht nötig, hat Merkel noch im November verkündet. Das sieht inzwischen ein bisschen anders aus. Trotzdem sind diese Spannungen, wie jetzt auf die Krise reagiert werden soll, wer da die hauptsächlichen Vor- oder Nachteile hat, die sind noch längst nicht ausgestanden. Das ist allerdings nicht nur ein Problem innerhalb der EU, das ist ein weltweites Problem. Wir konnten ja in den letzten 10, 20 Jahren auch eine Umgestaltung der Weltwirtschaft und damit auch der Weltpolitik beobachten. Die Anfang der 90er Jahre scheinbar konkurrenzlose Hegemonie der Vereinigten Staaten, die ist ja nun immer stärker in Frage gestellt worden, einerseits durch konkurrierende Wirtschaftsmächte, nicht durch eine einzelne, sondern durch eine Vielzahl, etwa die sogenannten BRICS-Staaten, also Brasilien, Russland, Indien, China. Sie ist aber auch in Frage gestellt worden durch den Aufstieg des Euro. Die ökonomische Hegemonie der USA hängt sehr stark an der Stellung des Dollars als Weltgeld. Und genau diese Stellung ist durch den Aufstieg des Euro zumindest langfristig bedroht. Gleichzeitig hat sich auch in Asien ein neues kapitalistisches Zentrum herausgebildet, was jetzt allerdings von der Krise auch sehr stark betroffen ist. Im Moment Japan allerdings noch erheblich stärker als etwa China. Also überall kann man beobachten, dass Kräfteverhältnisse neu justiert werden oder dass sich Konflikte auch neu zusammensetzen. Das Ganze bei einem zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg schrumpfenden Welthandel, also der Kuchen, den es da zu verteilen gibt, der wird kleiner, sodass hier nun auch die Konkurrenzkämpfe um diesen kleiner werdenden Kuchen wahrscheinlich sehr viel schärfer werden. So, damit auch bin ich jetzt gleich am Ende. Letzter Punkt, wie geht's weiter? Was sind die Konsequenzen der Krise oder wie verläuft diese Krise weiter? Bernd hat ja gerade schon in der Einleitung erwähnt, bislang hatten wir die Situation, dass das, was als ganz schlimme Prognose galt, 2-3 Wochen später schon fast optimistisch geklungen hat. Diese Tendenz besteht auch jetzt noch. Allerdings kann niemand sagen, was wirklich jetzt in 1-2 Jahren mit dieser Krise passieren wird. Ob es nicht doch einen relativ schnellen Ausweg aus der Krise gibt oder ob eventuell eine wirklich lang anhaltende Depression bevorsteht, also nicht bloß eine Rezession, so ein vorübergehendes Nachlassen der Kapitalakkumulation, sondern so eine lang anhaltende Rezession, wie es sie zum einen am Ende des 19. Jahrhunderts gegeben hat, also so ungefähr zwischen 1873 und 1895 hatten wir das schon mal, und dann eben auch als Folge der Weltwirtschaftskrise 1929, wo die kapitalistischen Länder so richtig aus der Krise ja erst durch den Zweiten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg durch den Koreakrieg rausgekommen sind. Also ob uns so etwas bevorsteht oder ob jetzt das Ganze sozusagen für das kapitalistische System doch nochmal relativ glimpflich abgeht, glaube ich, kann man im Moment noch gar nicht voraussagen. Also ich würde das als ja, unbegründet ansehen, wenn man sich jetzt für die eine oder andere Variante entscheiden sollte. Was allerdings auf jeden Fall passieren wird und was auch schon angefangen hat, es wird eine Umgestaltung, eine Umstrukturierung dieses Kapitalismus stattfinden. Das Finanzsystem wird wieder stärker reguliert werden. Danach schreien inzwischen ja die Banker selber. Der Staat wird eine größere Rolle spielen. Allerdings wird er eine größere Rolle spielen in der Sicherung der kapitalistischen Ökonomie. Bis jetzt, und das wäre dann vielleicht auch ein Punkt, der zu diskutieren wäre, kann ich nicht sehen, weder, dass es von linker Seite irgendeine Art von Intervention gibt, die den Namen verdienen würde, noch kann ich sehen, dass bei den Aktionen, die gerade anstehen, wie etwa der Verstaatlichung einzelner Banken, dass die irgendeinen emanzipatorischen Gehalt haben. Also dass der Staat jetzt die Banken eventuell unter Kontrolle hat, besagt nämlich noch gar nichts. Das heißt lediglich, dass der Staat unmittelbar versucht, seiner Funktion als ideeller Gesamtkapitalist nachzukommen, dass er einerseits die Verluste, die da auftreten, verteilt, und zwar vor allem verteilt an die subalternen Klassen, also dass für die Mehrheit der Bevölkerung prekäre Lebensverhältnisse zunehmen werden, und dass er auf der anderen Seite, also gerade wenn er eingreift in die wirtschaftlichen Tätigkeiten, dass er versucht, die Branchen zu stärken, mit der auf einer internationalen Ebene, also bei einer internationalen Konkurrenz etwas zu reißen ist. Also was vorhin zitiert wurde, dieser Ausspruch von Merkel, sie hofft, dass Deutschland aus der Krise stärker herauskommt, als es reingeht. Das ist durchaus ernst zu nehmen. Das ist im Übrigen nicht nur die Hoffnung von Merkel, das ist die Hoffnung auch aller anderen Regierungen. Und diesem Zweck dienen auch diese Verstaatlichungen, die jetzt diskutiert werden. Also insofern sollte man sich da jetzt nicht davon blenden lassen, dass plötzlich in der Mainstream-Politik etwas völlig anderes diskutiert wird, etwas völlig anderes gefordert wird, als das die ganzen Jahre zuvor der Fall war. Der Kern, worum es geht, dieses nationale Kapital international mit staatlicher Hilfe besser in Stellung zu bringen, das ist auch nach wie vor die Politik. Und da sehe ich im Moment zumindest auch noch kein linkes Gegengewicht zu dieser ja durchaus bekannten bürgerlich-kapitalistischen Politik. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ja, Michael hatte schon einiges Richtiges gesagt, was die Analyse der Krise anbelangt. Und auch ich möchte damit beginnen, einige Worte dazu zu sagen, wie im Moment diese Finanzmarkt-Wirtschafts-Kapitalismus-Krise diskutiert wird. Alle reden über diese Krise. Man liest ja auch hin und wieder, die Kapitalismuskritik sei inzwischen zur Popkultur geworden. Ich erlebe das auch ganz konkret in meiner politischen Praxis. Ich bin ja auch Mitglied des Sächsischen Landtages und da darf man sich wundern in den letzten Wochen und Monaten, dass eigentlich mit Ausnahme der FDP dort im Grunde alle Mitglieder der kommunistischen Plattform geworden sind. Ein Wunder. Nichtsdestotrotz ist die Frage ja auch, wie wird diese Kapitalismuskritik geführt? Und ich glaube, wenn man halt einen emanzipatorischen und progressiven linke Antwort sozusagen auch auf die Situation finden will, dann lohnt es sich auch nochmal genau zu sagen, was ist hier eigentlich die Situation. Es gibt insbesondere ein Erklärungsmuster, mit dem man sich kritisch auseinandersetzen muss, beziehungsweise dem man sich aus meiner Sicht auch nicht anschließen darf. Das ist nämlich das Erklärungsmuster, dass es sich bei der ganzen Angelegenheit um ein Fehlversagen individueller Finanzmanager handelt. Es ist durchaus ein Erklärungsmuster, was, sage ich mal, sozialpopulistisch daherkommt, was auch immer wieder auf Veranstaltungen zu Applaus und Begeisterung führt. Aber es ist eines, was aus meiner Sicht grundsätzlich falsch und aus einer emanzipatorischen Sicht auch abzulehnen ist. Zum einen wird natürlich die Verantwortung dort abgewälzt. Jede strukturelle Kapitalismuskritik wird damit im Grunde unterbunden. Die Verantwortung wird dadurch individualisiert und Nachtigall die Kür der Trapsen. Man ist natürlich mit so einer Analyse auch nicht weit weg von einer Unterscheidung zwischen raffendem und schaffendem Kapital und damit auch nicht weit weg von einem strukturell antisemitischen Subtext. Insofern wäre das für mich also eine regressive Kapitalismuskritik, die also ein falscher Ausgangspunkt für die Entwicklung linker Perspektiven wäre, zumal sie ja auch die politische Verantwortung dafür verdeckt, was im Moment passiert. Denn ich denke, es gibt dafür eine politische Verantwortung, die man auch ganz klar benennen kann. Und dort hat es einfach auch politische Entscheidungen oder politisch zu verantwortende Entscheidungen auch gegeben in den vergangenen Jahren, die auch im Grunde Name und Adresse haben. Dazu gehört natürlich die Deregulierung der internationalen Finanzmärkte, zulasten natürlich in erster Linie des Südens, mit einer Situation, in der wir uns in einer internationalen Standortkonkurrenz befinden und das ja auch immer wieder als Argument benutzt wird, um natürlich auch auf der Bundesebene bestimmte politische Forderungen zu begründen, nämlich im Grunde ein Projekt zu betreiben, was die Umverteilung von oben nach unten zum Gegenstand hat. Dort hat es eine Reihe von politischen Fehlentscheidungen in den letzten Jahren, Jahrzehnten gegeben. Ganz konkret ging es hier auch um Steuerreformen, die hohe Gewinne und Vermögen erheblich belastet hat. Es ging darum, dass man im Grunde ärmeren Bevölkerungsschichten, Erwerbslosen etc. gesagt hat, naja, wir haben kein Geld und die Globalisierung, wir sind ja auch irgendwie ständig Opfer davon und deswegen müsst ihr jetzt alle mal den Gürtel enger schnallen, damit wir hier ein attraktiver Standort sind und die Unternehmen kommen und sich ansiedeln und hier für uns und für euch Arbeitsplätze schaffen. Das ist ja so ein gängiges Erklärungsmuster, ein gängiges Paradigma, was hegemonial war in den letzten Jahren und mit dem natürlich Hartz IV, Agenda 2010 und vieles andere begründet wurde. Das ist konkret durchgesetzt worden in der letzten Legislaturperiode durch die rot-grüne Bundesregierung, auch unterstützt von CDU und FDP. Nun muss man ganz klar sagen, wenn man das zum Ausgangspunkt nimmt, was Michael auch analysiert hat, dass die natürlich jetzt nicht erst den Kapitalismus eingeführt haben. Nichtsdestotrotz hat es dort nochmal in vielerlei Hinsicht zu einer Verschärfung geführt, zu einer Einführung von einem neoliberalen Paradigma, von einem neoliberalen Erklärungsansatz, der in der Tat für viele Menschen ganz konkrete Auswirkungen hatte, nämlich dafür geführt hat, dass in, ich glaube, kaum einem oder sogar in keinem anderen Land die Verarmung in dem Maße, also die relative Armut in dem Maße zugenommen hat wie in Deutschland, die dazu geführt hat, dass man in der Tat in Deutschland eine Lohnentwicklung hat, die ohne Beispiel ist, wenn man vergleichbare Länder sich ansieht, nämlich dergestalt, dass sich hier die Einkommensverteilung also extrem verschlechtert hat zulasten der abhängig Beschäftigten und der Erwerbslosen. Insofern würde ich auch sagen, es kann jetzt dabei nicht nur darum gehen, den Finanzmarktkapitalismus zu kritisieren, sondern es geht hier im Grunde um Mechanismen, die im Kapitalismus generell angelegt sind. Es kann auch nicht nur darum gehen, dieses Neoliberalismus-Mantra zu singen und so zu tun, als sei es jetzt alles komplett neu. Nichtsdestotrotz denke ich schon, dass es hier in vielerlei Punkten zur Verschärfung gekommen ist und da kann linke Politik auch ansetzen. Und dann werden natürlich halt auch mit den politischen Antworten auf die Situation eine Reihe von unsinnigen Dingen verkauft. Das Schönste finde ich ja da immer diese Neuwagen-Ideologie, die aus meiner Sicht im Grunde an der Wirtschaftspolitik des vergangenen Jahrhunderts ansetzt und die in keinster Weise, und der ich in keinster Weise irgendeine zukunftsgerichtete oder progressiven Anteil dran sehen kann. Wenn natürlich Konjunkturprogramme aufgelegt werden, dann muss man sie auch dafür nutzen, das zu tun, was ohnehin richtig ist, nämlich eine Umverteilung von oben nach unten wieder anzugehen. Man muss sie auch dafür nutzen, um Investitionen in öffentliche Güter, in Bildung zu befördern und natürlich auch für ökologische Innovationen. Ja, da bin ich eigentlich schon bei den Handlungsoptionen. Und da ich ja, denke ich, auch so von der Rollenverteilung die Politikerin heute Abend auf dem Podium bin, nehme ich das natürlich auch gerne an. Denn ich denke auch, dass die politischen Handlungsperspektiven ja auch nicht beim Care-Paket für Banken stehen bleiben dürfen. Noch dazu, wenn es so ausgestaltet ist, dass man im Grunde Schulden vergesellschaftet und Gewinne nach wie vor privatisiert. Ich sehe nichtsdestotrotz auch Chancen in dieser Situation, auch linke Handlungsperspektiven zu entwickeln, nämlich mindestens darin, dieses zuletzt benannte neoliberale Paradigma zu delegitimieren. Und wenn alles gut läuft und wenn sich die Linke, und damit meine ich jetzt auch nicht die Partei Die Linke, sondern die gesellschaftliche Linke auch ordentlich in der Debatte zu Wort meldet, vielleicht auch dafür generell einen kapitalistischen Ansatz zu delegitimieren. Man darf aus meiner Sicht aber auch ganz konkrete politische Forderungen, die im Hier und Heute ansetzen, nicht unterschätzen, weil sie auch eine konkrete Verbesserung der Situation vieler Menschen bedeuten könnten. Und wie gesagt, ich denke, man kann auch ansetzen in der Richtung, dass man die Diskussion nutzt, um die Dinge zu fordern, die man ohnehin fordern sollte, nämlich beispielsweise die Umverteilung von oben nach unten, statt im Grunde einer Politik zu betreiben, die Wohlfahrt für Konzerne und eine Wohlfahrt für Konzerne im Grunde bedeutet. Ja, wir haben uns als Linke natürlich schon auch mit in diese Debatte eingebracht, mit verschiedenen Forderungen, auch natürlich mit Sofortprogrammen gegen die Wirtschaftskrise, die im Grunde eine Neuorientierung der Lohnpolitik zum Gegenstand hatten, auch Investitionen in Bildung im Grunde das Wort geredet haben. Als neuen Ansatz gibt es dort nochmal das, was von Gewerkschaftsseite genannt wird, Schutzschirm für Beschäftigte. Wir haben es Schutzschirm für die Menschen genannt, was mir vom Titel her schon mal gut gefällt, weil es, sage ich mal, nicht so arbeitsfetischistisch ausgerichtet ist, indem wir aber natürlich auch ganz konkrete politische Forderungen benannt haben, von pragmatischeren Dingen wie der Verlängerung von ALG I und der als ersten Schritt eine Aufstockung natürlich von bestehenden Regelleistungen, aber wo auch Dinge gefordert werden, die aus meiner Sicht in der linken Debatte im Moment viel zu wenig diskutiert werden, zum Beispiel die Forderung nach einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung. Mein Eindruck ist, dass diese Forderung völlig ins Hintertreffen geraten ist in den letzten Jahren und ich denke, es ist eine Sache, die man an der Stelle wieder aufgreifen kann. Natürlich auch verbunden mit der Forderung nach öffentlich geforderter Beschäftigung. Hier muss man, glaube ich, nochmal reingehen. Mir geht es, wenn es um öffentliche Beschäftigung oder um öffentliche Schaffung von Arbeitsplätzen geht, denke ich dort weniger in dem Bereich öffentlicher Dienst im Sinne vom Ausbau Beamtenapparate etc., was ja auch innerhalb der Linken immer wieder diskutiert wird, sondern ich denke, man sollte es eher dafür nutzen, dass man im Grunde den zivilgesellschaftlichen Bereich zwischen Markt und Staat auch stärkt und entsprechend auch in Kultur, Umwelt etc. Investiert. Ja, es gibt ja auch inzwischen Bewegungen, die sich vielleicht aufstellen. Und ich möchte auch bei der Diskussion um politische Handlungsalternativen mich keinesfalls beschränken auf das, was vielleicht parlamentarisch gerade so stattfindet, sondern vielleicht auch mit euch dann darüber diskutieren, was kann das eigentlich ja, für die Bewegung oder auch für eine radikalere Linke bedeuten. Bernd hat ja im Eingangsstatement schon angedeutet, worauf es hinauflaufen sollte. Ich kann da im Moment eigentlich in Deutschland nicht wirklich Ansätze für erkennen. Das, was man bisher mitbekommt, was diese Schäffler-Demo erinnert, so nach dem Motto, wir alle sind Schäffler, das ist ja wirklich fürchterlich und man ist sich da an Marx erinnert mit dem notwendig falschen Bewusstsein der Arbeiterklasse. Es tut sich wenig, allerdings gibt es ja jetzt durchaus auch den Aufruf zu den Großdemonstrationen Ende März in Frankfurt und Berlin nach dem Motto, wir zahlen nicht für eure Krise, in dem auch einige der Forderungen wie jetzt Abschaffung von Hartz IV, Einführung von Mindestlöhnen etc. auch mit diskutiert werden, die in jedem Fall nicht falsch sind. Der Titel dieser Demonstration, die ja so benannt ist, ich glaube, das wäre auch nochmal ein Ansatzpunkt nach dem Motto, wir zahlen nicht für eure Krise. Ich habe ja auch eingangs gesagt, dass ich es für Augenwischerei halte, zu sagen, da gibt es jetzt Einzelne, die da im Grunde schuld sind und das sind die Manager und die sind ganz böse und pfui. Gleichwohl ist es durchaus erlaubt zu überlegen, wenn jetzt diese ganzen milliardenschweren Konjunkturprogramme aufgelegt werden, wer soll das eigentlich bezahlen, wo nimmt man dieses Geld her? Und insofern halte ich es auch für völlig legitim, dass man hier auch nach dem Motto, dass diejenigen, die von der Krise profitiert haben, auch zur Kasse gebeten werden und dann entsprechend auch Forderungen erhebt nach einer entsprechenden Einführung von Vermögenssteuern und entsprechenden Abgaben. Das, denke ich, ist eigentlich sollte eine große Selbstverständlichkeit sein. Ja, natürlich könnte es eigentlich, und wenn man sich so diesen Forderungskatalog ansieht, da war ich selber jetzt überrascht, obwohl ich ja im Grunde als Vertreterin von einer Partei dort beteiligt bin, dass es doch relativ moderat aus meiner Sicht bleibt in den Forderungen. Mein erster Eindruck war, das kann ja jeder SPD-Kreisverband in, keine Ahnung, Warne-Eickel auch mittragen. Aber nichtsdestotrotz wäre aus meiner Sicht nochmal die Überlegung, welche anderen Forderungen könnte hier auch aus einer radikaleren linken Perspektive entwickelt werden. Und dort gibt es natürlich auch immer natürlich zwei Dinge nochmal, die aus meiner Sicht zu bedenken werden. Das eine wäre, auch mal eine internationale Perspektive auch nochmal aufzumachen für eine linke Diskussion. Ist ja was, was vielleicht auch etwas ins Hintertreffen geraten ist, aber wo jetzt aus meiner Sicht nicht nur eine Chance bestünde, sie wieder aufzunehmen, sondern auch eine Notwendigkeit, wenn man nicht im nationalstaatlichen Paradigma verhaftet bleiben will. Und zum anderen gibt es natürlich in der Linken seit vielen Jahrzehnten auch immer wieder im Grunde die Diskussion zwischen Reform und Revolution mit unterschiedlichen Ausgängen und Antworten darauf. Ich würde eigentlich anbieten wollen für die Diskussion vielleicht auch zu diesem Thema, vielleicht stärker nochmal eine Forderung in den Fokus zu nehmen von konkreten Transformationsprojekten, vor dem Hintergrund, dass die reformorientierten, auch linken Forderungen, das hören wir ja gleich sicherlich noch, häufig auch auf halber Strecke stecken bleiben. Aber natürlich auch so eine Forderung nach Abschaffung des Kapitalismus bislang auch nicht so die Massen bewegt hat und wenn möglicherweise in eine falsche Richtung. Insofern wäre es aus meiner Sicht auch mal ein Denkansatz zu sagen, welches könnten denn konkrete Forderungen sein, die aber auch ein Transformationsprojekt über den Kapitalismus hinausweisen, die über den Kapitalismus hinausweisen, bedeuten können. Ich würde mich eigentlich freuen, wenn man auch diese Diskussion nutzt und auch die Krise nutzt, um beispielsweise die Forderung nach einem bedingungslosen Grundeinkommen, nach Existenzgeld, Bürgergeld, Schrägstrich, da kann man im Detail ja nochmal diskutieren, aufzunehmen und nach dem Motto her mit dem schönen Leben sich nochmal in diese Debatte einzubringen. Ich habe im Moment leider wenig vernommen, dass diese Forderung auch mit der Krise verbunden wird, aber ich denke, es wäre eine gute Gelegenheit, sie an der Stelle auch nochmal zu stellen.
Ja, ich habe kein Krisenbewältigungsprogramm und will eher erläutern, warum ich alle für Kretins halte, die eins haben. Um das ganz kurz zu sagen, wir stehen, also die Sanierung der Profitrate oder die zeitweise Behebung des tendenziellen Falls der Profitrate, die ja immer ein Hintergrund jedes kapitalistischen Krisenprozesses bildet, also der Abfluss von Geldern in die Sphäre der Finanzwelt, Akkumulation von Geldkapitalen, im Gegensatz, um einen bürgerlichen Begriff zu benutzen, zum Wachstum des Bruttosozialprodukts, da haben wir eben über einen längeren Zeitraum so einen Proporz von 1 zu 15, 1 zu 13, je nachdem, welche Studie man nimmt. In den letzten 20 Jahren ist so das Weltbruttosozialprodukt, glaube ich, um das dreieinhalbfache gestiegen und das Weltfinanzvolumen um das 25-fache. Ich hoffe, hier wird nicht mitgeschnitten und nachher kommt raus, es war das 26-fache. Also ich peile über den Daumen. Das hat zum Hintergrund, dass der Kapitalismus, auch wenn er selbstverständlich immer wieder an Reformen annimmt, international in andere Konkurrenzverhältnisse organisiert. Das hat immer zum Hintergrund, dass es so etwas gibt wie eine Krise der Profitrate, also dass der Dauerlutscher, das Dauerproblem, dass die organische Zusammensetzung des Kapitals sich insofern verändert, als die konstanten Anteile der Maschinenpark, das Tote, das Verdinglichte, größer wird im Verhältnis zur lebendigen Arbeit. Das haben wir in voller Pracht und könnte man jetzt viel länger ausführen, hat sich entwickelt und vor diesem Hintergrund gibt es einen Ausweg. Mit diesem einen Ausweg sage ich nicht, dass ich etwas über Länge, Tiefe und so weiter der Krise weiß, sondern sage nur, es müssen Kapitalismus immanent gewaltige Produktionskapazitäten zerschlagen werden. Gewaltige. Also wir haben jetzt den Zustand, dass nach sechs Jahren Boom hat vor 7 Jahren hat die UNO beschlossen, die hungernden Menschen auf der Welt zu halbieren. Leider ist die Zahl der hungernden Menschen laut UNO-Statistik, also einer beschönigenden Statistik, um ungefähr 60% gestiegen. Die alte Hoffnung oder auch die alte in Deutschland herrschende Verabredung in der Phase von Boom, Aufschwung, florierender Produktion, kommen die Menschen relativ besser auf ihre Kosten, werden durch konsumtive Möglichkeiten entschädigt, ist sowohl in Deutschland, du hast es gesagt, das Industrieland mit der relativ größten Verarmung, also natürlich gemessen am davor weniger deregulierten Standard, als zum Beispiel in Großbritannien, wo ja Frau Thatcher etwas früher gewütet hat als Herr Schröder und Herr Fischer hierzulande. Dieser Deal, wenn es boomt, geht es den Menschen relativ besser, ist verschwunden und stattdessen kann man feststellen, all die Verarmungstendenzen in der Welt und in Deutschland, die wir in den Phasen von Aufschwung hatten, werden sich um ein Mehrfaches multiplizieren in der Phase der Zerstörung von gewaltigen Produktionskapazitäten weltweit. Es ist die neue Züricher, ich möchte da nicht gerne sozusagen als Empiriker mitreden, schätzt, dass sich die Zahl derer, die an Hunger sterben, in den nächsten 3 Jahren verdoppelt wird. schätzt, dass die Zahl derer, die von weniger als $2 am Tag leben müssen, ähnlich eskaliert. Also sie sind inzwischen sozusagen auch von ihren alten UNO-Beschlusstrips und Entwicklungshilfeprognostiken selber runter. Was soll der Kapitalismuskritiker angesichts diesen, meinetwegen auch mich bedrückender Tatsache sagen? Es ist unverhinderbar. Es ist nicht meine Lust am Postulat, da muss eine Revolution her und ich verschmähe den Reformismus oder sowas, sondern es ist unverhinderbar. Und wenn es unverhinderbar ist und man das ausspricht, dann steht man schnell mal in dem Geruch, und du bist aber ein Zyniker. Du kümmerst dich ja gar nicht um die Sorgen des kleinen Mannes. Na ja, ist gut, dann macht ihr das mal. Na, also fahrt mal hin nach Herzogenaurach, hier die geschickten Politiker, ob im Parlament oder in Bewegung, und findet den Anknüpfungspunkt, wenn der Pförtner und die Milliardärin sich heulend in der Arme liegen. Das ist zwar unmöglich, aber es ist also bloß eine Suggestion, dass so etwas möglich ist. Erst muss ein meinetwegen halbwegs blinder, kämpferischer Zorn her, dann kann der politische Analytiker in diesen Prozess, in die frische Luft der Straße, wie Althusser sagt, möglicherweise eingreifen. Also erstmal müsste, das ist jetzt ganz fantasielos und ganz unreal, was ich sage, eine Belegschaft in einen Generalstreik treten unter das Motto Festeinstellung und tarifäre Entlohnung aller Zeitarbeiter, also aller Leiharbeiter. Aller Leiharbeiter. Wenn die das machen, kann ich hier nur eine Rede halten und sagen, das ist ein bisschen zu wenig, was ihr fordert. Wenn sie es nicht machen, ist alle Konzepte Schmiederei, die bloße pseudolinke Selbstbestätigung, dass man sich in die Herzen und Seelen des kleinen Mannes hineinfühlen kann, also Politikergesülze. Was dieser Reformismus, der sich ja als antizynisch geriert, so zustande bringt, da will ich ein Zitat, das ich treffend finde, vorlesen. Das ist aus der Süddeutschen und umreißt aus meiner Sicht alle falschen Sehnsüchte, die im Moment sozusagen zwischen FDP und Linkspartei kursieren. Da schreibt einer: Manche vergleichen den nackten Kapitalismus mit einem Krieg. Ein Krieg gegen Arbeitsplätze, unter anderem. Wenn man bei diesem Vergleich bleiben will, die Weltgemeinschaft hat es zwar nicht vermocht, den Krieg abzuschaffen, aber immerhin ihn einzuhegen, Regeln dafür aufzustellen, was im Krieg erlaubt ist und was nicht, das muss auch für den Kapitalismus gelingen. Und wenn das kein Zyniker ist, dann weiß ich nicht, was Zynismus ist. Also das ist der Grund, weswegen ich keine Resolution gegen Streubomben unterschreiben kann und auch keine zur Einhaltung der Genfer Konventionen. Ich habe so ein krasses Beispiel genommen, weil ich hoffe, im Saal leuchtet das ein, dass Krieg ein ganz schön bestialischer Vorgang ist, indem es darum geht, ein Maximum von gegnerischer Kapazität, Menschenleben, Produktionsanlagen und Militärgerät auszuschalten. Und dass der offenbar etwas ist, was man nicht zügeln, einhegen kann, so ähnlich verhält es sich mit dem Kapitalismus auch. Wie passiert es nun aber, dass die Sehnsüchte der Menschen geradezu darauf gerichtet sind, sich selber als etwas zu setzen, dass die Frage, die mir tatsächlich und nicht ausgedachterweise, weil ich auch so ein bisschen auf Podium sitze manchmal, sozusagen die Menschen tatsächlich sich fragen und als Frage an mich richten: Ja, Thomas, was würdest du dann machen, wenn du der Staat wärst? Diese Allgegenwart dieser Fragestellung, also natürlich, das wäre nach einem Tag beendet und man könnte ein paar unverantwortliche Sachen machen, aber mir wirklich nicht. Diese Frage, die muss ja irgendwo herkommen. Was prägt die Menschen überhaupt, sich selbst solche Frage zu stellen, weil es ja immer nicht nur eine Frage an den Referenten ist. Das hat, glaube ich, folgenden Zusammenhang. Ich erlaube mir einen ganz kleinen Umweg. Es stimmt, wenn man einfach empirisch vorgeht, hat diese Gesellschaft eigentlich etwas erlebt, was sie zutiefst schockieren müsste, nämlich den eigentlichen Zusammenbruch all derer, die im praktischen Teil der Gesellschaft, was der Dominante ist, also dort, wo die instrumentelle Vernunft, das mit dem Leben zurechtkommen und sowas zu Hause ist, die unumstrittenen Helden sind, sind die Experten. Also wir sind alle, nicht jetzt nur mit ökonomischen Voraussagen, umzingelt von überlegen lächelnden Experten. Also der eine erklärt mir, wie Verkehrssysteme funktionieren ohne Stau und sagt das im Fernsehen, der andere kennt das wirbelschichtbefeuerte Heizkraftwerk und erklärt mir das. Der dritte erklärt mir, welchen Typus von Versicherung ich abschließen soll oder wie ich, wenn ich im Urlaub ein schlechtes Hotel hatte, wenigstens einen Teilbetrag wiederkam. Ich bin sozusagen umzingelt von der Stiftung Warentest, die mir Anleitungen gibt, wie ich richtig lebe. Also ich entwickle dagegen solche Phobien, dass ich schon meine Tropfen fürs Mundausspülen ausgewechselt habe, weil da drauf stand, von der Stiftung Warentest empfohlen. Also wenn dieses Umzingeltsein von Positivismus nicht als Unfreiheit erkennt, kann überhaupt nicht erkennen, behaupte ich, dass der Kapitalismus in der Substanz nur kritisierbar ist als funktionierender, nicht als krisengeschüttelter. Nur wenn Menschen nicht die jetzt angebotene Alternative in den 70er Jahren war es gut, unter Helmut Schmidt war es gut, was für eine Orgie für diesen autoritären Dummkopf hat uns im letzten Monat überrascht. Natürlich basierend darauf, dass Helmut Schmidt erstens für autoritär, zweitens die Wehrmacht war gut für Deutschland oder wollte nur das Beste, drittens erkennt sich mit Notstandsgesetzen bei Sturmflut und Krisen aus und ist Weltökonom. Also sozusagen die Personifizierung reaktionärer Sehnsüchte, der ist der meistgefeierte Mann des letzten Monats gewesen. Das muss Gründe haben. Nun sind eine Abteilung dieser Experten, die Wirtschaftsweisen, die Wirtschaftsseiten, Journalisten und Prognostiker, eigentlich total abgeschifft. Also man kann sich da Freude mitmachen oder kann es lassen. Man kann im November die Vorhersage der Bundesanstalt für Arbeit, dass es in diesem Jahr kein Anstieg der Arbeitslosigkeit gibt, zitieren oder sowas Schönes hier von den Wirtschaftsweisen, deutsche Wirtschaft trotz Belastung robust, auch im kommenden Jahr wird der konjunkturelle Aufschwung mit 1,4%, mit dem 4 und so, das ist Wissenschaft, Wirtschaftswachstum anhalten, das zeigt, die deutsche Wirtschaft ist auf einem guten Weg. Im Durchschnitt dürfte die deutsche Wirtschaft bis 2012 um 1,5% jährlich wachsen, sagen die Institute. Trotz gestiegener Belastung aus dem Ausland bestünden gute Chancen für eine Fortsetzung des Aufschwungs, wenn auch mit geringerem Tempo. Die Gefahr einer Rezession sehen die Experten für Deutschland nicht. Und so weiter und so weiter. Also reine Ideologieproduktion, Auftragsarbeit, die wissen nicht, was das ist. Wirtschaftsjournalisten wissen gar nicht. Journalisten können sowas beurteilen, ob sich der bayerische Ministerpräsident noch lange hält oder so. Aber wir haben keinen Begriff davon, was es bedeutet, wenn Kapitalismus erringt mit dem Problem der Sanierung der Profitrate. Das ist ganz oberhalb ihres Horizonts. Sie können sowas nicht. Wir haben also in gewisser Weise abgekackt. Ja, und das ist der Hintergrund, weswegen in den Monaten November, Dezember im Fernsehen so ganz massiv Leute aufgetreten sind, die für sich beanspruchten, darüber zu reden, aber gar nichts davon zu verstehen. Denn wenn man sich die große bürgerliche Ideologieproduktion als Fabrik vorstellt, so hat diese Fabrik zwei Hauptabteilungen. Die eine im Alltag im Regelfall dominante sind die Experten. die im Regelfall etwas kleinere, das sind die Wertekommissare, Ethikkommissare, die gar nicht für sich beanspruchen, dass sie von den Vorgängen irgendeine Ahnung haben, warum es eine kapitalistische Krise gibt, sondern die schon immer mal etwas sagen wollten, wie das moralisch einzuordnen ist. So ein Buch, so ein viel diskutiertes von Bischof Marx, das Kapital, ist eigentlich das klarste Exemplar, wenn man einmal lesen will, was ist reaktionäre Kapitalismuskritik. Der Schimpf, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also, der Schimpf, vielleicht finde ich mal so eine Stelle, wenn man zu gearbeitet. Na, wo ist er? Da ist er. Wo Freiheit mit Beliebigkeit verwechselt wird, wo Individualismus zum Egoismus degeneriert und wo der Liberalismus zum bloßen Hedonismus pervertiert, lassen wir nicht zu, dass die Sünde gelobt wird und wir lassen auch nicht zu, dass der Sünde die Maske der Freiheit aufgesetzt wird. Ein hedonistisches Freiheitsverständnis wird entschieden abgelehnt. Klar ist, dass Zwang nur dort auf ein Mindestmaß herabgesetzt werden kann, wo zu erwarten ist, dass die Individuen sich freiwillig nach gewissen Grundsätzen richten und so weiter. Lange Passagen handeln davon, dass die in die Hölle kommen, dass Gott ihnen das nicht durchgehen lässt und so weiter. Also sozusagen das Letzte, was man am Kapitalismus, wenn man sich ganz doll zusammenreißt, noch gut finden könnte, ne, dass so ein bisschen Hedonismus, also was ja meistens nicht zutrifft und sowas, die Welt titelt heute, dass an die erste Stelle der Krankheiten die Depressionen getreten sind, falls ihr schon die Zeitung aufgeschlagen habt. Also mit dem Hedonismus klappt das immer nicht, aber es ist wenigstens ein Versprechen, was in der Welt ist, wo man sagt, meine Güte, lass alle sündigen Spekulanten in Freiheit, bevor Bischof Marx hier irgendetwas zu sagen hat. Er idealisiert dann sozusagen immer im Gegenzug, natürlich handelt es sich ganz viel, dass all das aus Amerika kommt, wie ihr euch denken könnt, und dagegen stellt er ein ganz großes Monument, wie der Unternehmer sein soll, und das ist Hermann Josef Abs, also gerade der überführteste hohe Nazis in der deutschen Unternehmerschaft der 50er Jahre, das ist der dem Gemeinwohl dienende. Also diese Welt, die sonst nicht für sich in Anspruch nimmt, irgendetwas von ökonomischen Prozessen zu verstehen, hat speziell in den Monaten November, Dezember die Talkshows überbevölkert, weil natürlich auch der Konkurrenz von Bischof Marx, also Bischof Huber, für die konkurrierenden Aberglauben auflaufen musste und moralisch-ethisches abzusondern hatte. Es tobt ja gleichzeitig ein irrsinniger Moraldiskurs. In der FAZ lese ich, vielleicht hilft ja ein Blick nach Bhutan, jenem belächelten kleinen Königreich am Himalaya, das zu den ärmsten Ländern der Welt gehört. Der frühere König von Bhutan, Yingmyzinge Bangchuk, hat den Begriff Bruttonationalglück geprägt. Des Menschen Glück und Lebensstandard hängt nach Ansicht des Monarchen nicht von der Höhe seines Gehalts bzw. Sozialhilfeschecks ab, kulturelle Identität, gesellschaftliche Geborgenheit und so weiter und so weiter. Also auch hier, nun denkt doch mal darüber nach, ob ihr nicht, wenn ihr schon jetzt total verarmt, wieder lernt, an der Blume am Wegesrand zu schnuppern, was sowieso die bessere Befriedigung gegen den Konsumterror bietet. Oder Peter Sloterdijk gibt ganz offen zu, er versteht da nichts von, aber schreibt mal, wir leben in einer Frivolitätsphase, man darf nicht vergessen, die Moderne ist auf ein Parallelogramm antagonistischer psychopolitischer Energien aufgebaut. Das musst du mal aufschreiben und behaupten, du schreibst was zur Wirtschaftskrise. Ne? Also sozusagen die Spitze des Unverstands ist der Chefkommentator der Süddeutschen, Heribert Prandtl. Der weiß nicht, was es ist, gibt das zu, aber postuliert in jedem Artikel, es muss wieder Vertrauen hergestellt werden. Also das ist etwa die Lage. Und diese Lage muss sich pluralisieren wieder. Also seit Januar sind die Experten ja auch wieder am Ball. Bis dahin galten ja Maßnahmen der Politik auf dem Großen und Ganzen als alternativlos. Also ich habe aus Anlass des Bankenrettungsschirms, dieser 480 Milliarden, die du angesprochen hast, Michael, keine substanzielle Kritik in den Bundestagsdebatten gehört. Ich weiß, zwei Fraktionen haben nicht zugestimmt, muss lange gesucht und ein Haar in der Suppe gefunden. Wie kann das funktionieren? Was ist sozusagen die Mischung aus materieller Wirklichkeit und ideologischen Apparaten, diesen beiden Experten und reaktionären Wertevermittlern, dass der Mensch überhaupt die Transformation seines Denkens hinkriegt, ich setze mich jetzt einmal als Staat. Also indem ich beurteile aus der Sicht, wenn ich es wäre, was tut der Richtiges. Und sind ja in den letzten Monaten verschiedene Sachen angeboten worden, in denen wir uns als entscheidende Objekte oder manchmal sogar als Subjekte des politisch-ökonomischen Geschehens definieren sollten. Also am kurzesten fand ich, ich soll mich als Steuerzahler sehen. Ungefähr 300 Leitartikel zu dem Thema habe ich mir ausgeschnitten. Thomas, sieh dich doch mal als Steuerzahler. Damit gewinnst du das Recht, auch was dazu zu sagen, ob der Staat dein Steuergeld auch richtig verausgabt. Tick schlimmer fand ich, wir sollten uns alle mal als kleine Bankkunden sehen. Der Bankkunde. Also ich hatte irgendwann mal ein paar glückliche Jahre und es ist minimal, aber jedenfalls, ich habe schwarze, keine roten Zahlen bei der Commerzbank. Nun soll ich sozusagen per Definition irgendeine Dankbarkeit gegenüber diesem Staat empfinden, weil er das nicht der Vernichtung preisgibt. Was für ein irrsinniger Gedanke. Ne? Aber die Hauptmotivation sozusagen überhaupt dieses falschen Denkens basiert natürlich darauf, dass wir uns alle nicht als Angehöriger sozialer Klassen, nicht mal als egoistische Interessenverfolgende definieren sollen, sondern enorm darauf reflektieren wollen, was ist denn nun Gerechtigkeit? Was finden wir denn nun gerecht? Und keine Frage, ist schrecklicher, anti-emanzipatorischer, kampfesfeindlicher, als sich zu fragen, was finde ich denn nun gerecht? Da werden mir ja nun wirklich genug Bonbons angeboten. Also es ist ja nicht so, dass die Bild-Zeitung zum Beispiel ihre Leserschaft zur Zufriedenheit auffordert, sondern zu tiefem Groll. Bei uns in Hamburg ist jetzt wieder aufgeflogen, Nordbank hat doch Boni ausgezahlt. Boah, 3 Tage Empörung in der Springerpresse. Nordbank hat doch, also eine ökonomisch vollkommene Bagatelle. Also hat überhaupt nichts zu tun mit der Dimension, warum diese Bank vielleicht dafür sorgt, wenn Hamburg und Schleswig-Holstein sie retten wollen, dass es so Bundesländer-Staatsbankrott jedenfalls leichter in Schleswig-Holstein als in Hamburg geben kann. Aber Empörung. Empörung auf Gier, Empörung auf, meistens natürlich vermischt mit der Aussage, wir alle müssten mal über unsere Haltung nachdenken, also sozusagen, ob wir alle nicht dem Anspruchsdenken, dem Werteverfall, der Gier und sowas unterworfen sind. Ich habe ein Angebot, worüber ich mich freuen soll, was genauso irrsinnig ist. Energiepreis ist gesunken. Habe ich um 200 Mal gesehen. Darüber soll ich mich jetzt freuen. Warum? Also deswegen erfrieren ein paar tausend Leute mehr in Russland. Das ist eine empirisch belegbare Tatsache. Darüber soll ich mich freuen, wie ich mich über Niederlagen konkurrierender imperialistischer und kapitalistischer Staaten freuen soll. Die Amerikaner werden bestraft für ihren zu leichtfertigen Umgang mit Schulden und so weiter und so weiter. Aber ich soll sortieren nach Gerechtigkeit. Wie das funktioniert, hat viel besser als ich das sagen kann, jeder Vortrag ein anderer Lieblingsautor, heute nicht Herbert Marcuse, sondern Johannes Agnoli aufgeschrieben. Die Massen sollen auf den Zustand des Staatsbürgers zurückgeschraubt werden. Hier, das ist ein Formulierungsfehler. Heute würde man sagen, festgenagelt. Und zurückschrauben muss man damit nichts. Damit ist zugleich gesagt, dass sie von dem Gefühl befreit werden, im Zustand bloßer Untertanschaft zu verharren. Der Staatsbürger, zumal der Staatsbürger gründlich Gebildete, weiß, dass er sich nicht mit allen Maßnahmen der Politik und mit allen Politikern zufrieden zu geben braucht. Er verfügt gegenüber der öffentlichen Gewalt und deren Polizeivollzugsbeamten über ein bestimmtes Maß an Würde. Er besitzt das kostbare Recht, personelle Veränderungen vorzunehmen, sofern diese von den Führungsgruppen selbst vorgeschlagen werden. Und all dies macht gerade seine Unmündigkeit aus. Er stellt die Frage nach dem cui bono einzelner Gesetze und Verfügungen, ärgert sich über Ungerechtigkeiten des Ausgleichs, über Missgriffe der Verwaltung, gegen die er verwaltungstechnisch vorgehen kann. Er präsentiert periodisch auch seine Quittung. Die Frage nach der sozialen Funktion des Staates und nach dem cui bono der staatlichen Institute stellt er nicht. So schwindet die gesellschaftliche Qualität und die Parteilichkeit der als eigenen empfundenen Staatsorgane aus dem Blick. Unvermeidlich stellt sich die Verstaatlichung des Bewusstseins ein. Der Staat erscheint als tatsächlich übergeordnete, tatsächlich dem Hader der Gruppen enthobene Macht, die allen Ernstes und mit großem sittlichen Ernst das Gemeinwohl durch Ausgleich schafft. Das ist der Kern des Schwenks von der neoliberalen Ideologie, Ideologie wohlgemerkt, nicht Praxis, habe ich gesagt, die sozusagen das wirtschaftliche Vorankommen an die Erschwächung des ökonomischen Einflusses des Staates auf das ökonomische Geschehen gekettet hat und dem, was ich heute ideologischer Mainstream nennen würde. Man unterwirft dem Staat jetzt nur noch der Frage, ob er auch gerecht handelt. Das heißt, man kommt aus der Welt der gerechten Armutsverwaltung nicht raus. Das ist der Kern dessen, was ich an eurer Partei kritisieren würde, dass man aus der gerechten Armutsverwaltung nicht rauskommt. Denn es ist ja, eigentlich müsste ja sozusagen der Reformismus mindestens so blamiert dastehen wie die bürgerlichen Experten. Nun werden in den Konjunkturprogrammen die Forderungen der Partei in den Eckpunkten überboten. Die Konjunkturprogramme sind größer als gefordert wurden. Staatseingriffe sind viel massiver als je postuliert wurde. Die Forderung in Eckpunkteprogramm Deutschland möge doch ein Konjunkturprogramm auflegen, das mindestens dem europäischen Durchschnitt entspräche, heißt es wörtlich da. Wird gerade übererfüllt, weil die geringe Finanzkraft schwächerer Staaten nicht in dem Ausmaß gegensteuern kann, wie Deutschland zur Rettung seiner Finanzwirtschaft und industriellen Basis ist, im Moment einführt. Ein letzter Gedanke. Wenn das Denken einmal konstruktiv und verstaatlicht ist, dann kommt es zu dem bemerkenswerten Phänomen, dass alle, die glauben, sie seien links, ihre Argumente dem jeweils herrschenden Problem adäquat machen müssen. Ich habe zwei Beispiele dafür und ich halte beide Beispiele für schrecklich. Ich versuche die Beispiele doch nochmal mit einer ganz kurzen theoretischen Reflexion einzuleiten. In der bürgerlichen Gesellschaft wird dem Menschen adressiert, dass er sich nicht als was Lebendiges freudigen Zwecken zugeneigtes definieren soll, sondern als verdinglichte Funktion im Funktionieren des Ganzen. Das führt zu dem großen Problem, dass die Veränderungen in der organischen Zusammensetzung des Kapitals nicht nur ökonomische Prozesse sind, die sozusagen das Problem mit der tendenziellen Fall der Profitrate auslösen, sondern zugleich die Konstitution der Menschen, die ja selbst so individuell zu sein, sie sich auch dünken, im Regelfall nur das Ensemble materieller Kräfte verkörpern, folgendermaßen entwickelt oder entwickeln kann, eine der negativsten prognostischen Passagen im Werk von Max Horkheimer geht so. Entscheidend ist in der gegenwärtigen Phase die Kategorie der organischen Zusammensetzung des Kapitals. Darunter verstand die Akkumulationstheorie das Wachstum in der Masse der Produktionsmittel verglichen mit der Masse der sie belebenden Arbeitskraft Marx. Wenn die Integration der Gesellschaft die Subjekte immer ausschließlicher als Teilmomente im Zusammenhang der materiellen Produktion bestimmt, dann setzt die Veränderung der technischen Zusammensetzung des Kapitals in den durch die technologischen Anforderungen des Produktionsprozesses erfassten und eigentlich überhaupt erst konstituierten sich fort. Es wächst die organische Zusammensetzung des Menschen an, das, wodurch die Subjekte in sich selber als Produktionsmittel und nicht als lebende Zwecke bestimmt sind, steigt wie der Anteil der Maschinen gegenüber dem variablen Kapital. Ein bisschen kompliziertes Zitat, ich vereinfache das und nehme ihn damit auch seine Schönheit ein bisschen. Die Menschen, je mehr sie unter den Bedingungen der veränderten organischen Zusammensetzung des Kapitals arbeiten und leben müssen, definieren sich selbst als bloße Funktion, als bloße Nummern, als bloße Agenten, und zwar nicht nur der Produktion, sondern auch von Zirkulation und Konsumption. Ihren Wert schöpfen sie nur daraus, dass sie in diesem kapitalistischen Getriebe etwas Unverzichtbares darstellen. Wenn dieser Gedanke richtig oder meinetwegen auch von Horkheimer ein Tick zu absolut, zu, wie sagt man, defitistisch formuliert ist, aber als riesige Gefahr der Verunmöglichung emanzipatorischen Denkens und Kämpfens angesehen wird, müsste das Verheerendste überhaupt sein, wenn ein Linker Forderungen aufstellt, die eigentlich im ersten Zug nur, sagen wir, ein besseren Leben, ökonomistisch, trade-unionistisch ein besseren Leben dienen sollten, aber als Argument benutzt, die Hauptseite oder das Abfallprodukt dieser Besserstellung sei auch eine krisenbehebende bzw. krisenmindernde. Zwei Beispiele. Werner Retz, linker Flügel von Attac, Aktivist der interventionalistischen Linken, schreibt so einen kleinen Aufsatz und so und will damals seine Unterstützung für die damalige 8%-Forderung der IG Metall begründen, plausibilisieren. Er schreibt, diese Forderung ist ja absolut richtig und eine korrekte Antwort auf die Krise. Jedes Geld, das als Einkommen in die Taschen der Menschen fließt, muss nicht auf irgendwelchen Märkten gewinnbringend Anlage suchen. Wenn ihr die Katastrophe dieses Arguments seht, die ganze Katastrophe, da wollen Leute, wahrscheinlich hat der blöde Gewerkschaftssekretär sie zugetextet, dass in den letzten Jahren der Betrieb oder die Branche überdurchschnittliche Profite gemacht hat und dass man nun, nachdem man das alles ausgerechnet hat, dass der Betrieb oder die Branche das auch ab kann, also auch unter dem Motto der Subsumption und der Kapitalzwecke, stellen wir eine relativ hohe Forderung auf. Und es kam ja 2,2% raus, das wissen wir ja. So, und nun kommt ein Linker oder ein subjektiver Linker und sagt, ich legitimiere diese Forderung damit, dass das Geld, was die abzwacken, nicht in spekulative Sphäre abfließt, sondern auch garantiert von den Prolls konsumiert wird. Ist das Ende jedes emanzipatorischen Denkens? Ein Tick härter aus der Jungle World. Da will einer die Pendlerpauschale nicht so gut finden. Also ich finde es überhaupt eine Zumutung, dass ich eine Meinung zur Pendlerpauschale haben soll. Aber nein, also in bestimmten Sachen, die einfach sozusagen strukturell uns aufzeigen, was Marcuse meint, wenn er von der Hölle der Gesellschaft im Überfluss schreibt, mit falscher Krisenprognostik, was diese Hölle bedeutet, das entwickelt er ja immer darin, dass sozusagen die Postulate, welche Freiheiten uns eingeräumt werden, scheinbar, zugleich zurückgeholt werden durch Diktate, was wir alles nicht dürfen. Also eins der schönsten, richtigen, als auf mich angewendet richtigen Feststellungen ist zum Beispiel die Feststellung des Chefs der Jungen Union. Also außer ich bin nicht Hartz-IV-Empfänger, sondern unterste Kategorie Künstlersozialkasse, aber das ist praktisch dasselbe. Er sagt also, wenn man die Sätze anhebt, käme es zur Belebung von Tabak- und Alkoholindustrie. Und, also ich kann nur sagen, jetzt, also mich betrachtend ist das völlig richtig, aber welche kritische Dimension hat das denn in einer Gesellschaft, die als ihre größte Tugend die Freiheit des Konsumenten postuliert? Also was bedeutet das, dass man es deswegen nicht darf? So, bin ein bisschen abgekommen. Ich wollte sagen, der schreibt, also der hat was gegen Pendlerpauschale und Steuersenkung und jetzt will er sozusagen seinen Dissens pfeffern mit volkswirtschaftlichen Überlegungen. Zur Steigerung der Nachfrage wäre es aber effektiver, wenn diejenigen, die niedrige Einkommen beziehen, mehr erhalten, da sie davon mehr ausgeben. Das gilt in der Wirtschaftswissenschaft als empirisch bewiesen und unumstritten. Wenn die Zeitung, die das druckt und der Autor, der das schreibt, nicht mal mehr ein Gefühl davon hat, wie pervers dieser Gedanke ist, dass jetzt auch noch der Stützeempfänger seinen Wunsch, viel schöner seine Kampfkraft, zur Erhöhung der Stütze damit begründen soll, dass sie dann immer noch so niedrig ist, dass er davon kein Sparvermögen schaffen kann. Also das ist sozusagen den Zynismus auf die Spitze getrieben, heißt, das beste Konjunkturprogramm ist die etwas höhere Alimentierung von Asylbewerbern, denn deren Stütze ist ja noch niedriger als die der Hartz-IV-Empfänger. Also sozusagen, dass Menschen Bedürfnisse haben, für die sie vielleicht kämpfen oder bedauerlicherweise nicht kämpfen, dass Menschen mal etwas fordern in Abstraktion von Staatsnotwendigkeiten, Krisenbewältigung, wird transformiert in das Argument, dem guten Staatsbürger ist nur plausibel zu machen, dass man etwas fordert, wenn die Nützlichkeit der Einlösung der Forderung auch volkswirtschaftlich und standortspolitisch abgefeiert wird. Damit kommt man nicht weiter, denn der Neoliberalismus, wie es heißt in Deutschland, ist ein Erfolgsprojekt bis jetzt. Deutschland hätte seine heutige Stellung auf dem Weltmarkt nicht halten können, wenn die brutalen Maßnahmen der Deregulierung, der Rentensenkung, der Verschlechterung im Gesundheitssystem und so nicht stattgefunden hätten. Man kann spotten über die Überideologisierung von Neokonservativismus, Deregulierung, Verarmung. Man kann ihn aber nicht nehmen, dass in der Weltmarktkonkurrenz derjenige natürlich immer ungefähr gleiche Produktivität vorausgesetzt, also gleiche Maschinenlaufzeiten, organische Zusammensetzung des Kapitals, neue Technologien, ausgebildete bare Arbeitskraft, Infrastruktur und so vorausgesetzt, dass derjenige siegt, der erstens den Lohn am weitestgehenden drückt und zweitens die Alimentierung der Nichtproduktiven am weitesten senkt. Alles andere würde, da kann man mir noch so viel erzählen von Kaufkraftstärken oder Geld ist genug da, würde zur Niederlage in der Weltmarktkonkurrenz führen. Wenn das so ist, ist die Lage ziemlich bitter und macht eigentlich aus, dass man überhaupt nicht aus moralischen oder zynischen Gründen Antireformist ist, sondern macht nur etwas aus von der Bedeutung eines Denkens, das sich jenseits den angebotenen staatspolitischen Alternativen befindet.
Ja, vielen Dank. Vielleicht zunächst hat jemand von euch beiden noch was zu ihm zu sagen. Wollt ihr untereinander noch etwas dazu sagen?
Ich kann ja eine kurze Bemerkung machen, dass wir dann auch in die allgemeine Diskussion einsteigen können. Also der ersten Aussage von Thomas, dass er hier nicht auftritt, um ein Krisenbewältigungsprogramm vorzustellen, der kann ich mich nur voll und ganz anschließen. Also sozusagen den Kapitalismus jetzt zu erklären mit unseren tollen linken Ideen, kommt man da noch viel besser und geschmeidiger, sanfter, was weiß ich wie, aus der Krise. Das kann nicht die Aufgabe sein von einer radikalen Linken, also zumindest wenn sie den Anspruch hat. Aber was heißt das jetzt? Heißt das, man sagt gar nichts dazu? Heißt das, man sagt, ja gut, das ist halt unverhinderbar, hattest du es gesagt? Das glaube ich, tust du selber ja auch nicht. Das war ja ganz hübsch, das Beispiel mit dem Fall Schaeffler, also wo jetzt die Arbeiter und Arbeiterinnen streiken oder demonstrieren für ihre Milliardärin und sich da in eine Einheitsfront einreihen. Da hat man es in der Tat ein Problem, wenn man mit denen diskutieren wollte, aber ich würde es auch nicht ablehnen, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Dass es natürlich viel einfacher ist, ein zweites Beispiel, wenn jetzt eine Belegschaft dafür streikt, dass die Zeitarbeiter Dauerstellen bekommen, dass sich deren prekäre Situation ändert, dann zu sagen, das ist uns ein bisschen zu wenig. Und da, glaube ich, sind wir bei dem Punkt, der nicht immer einfach zu bestimmen ist, aber auf den es ankommt. Natürlich müssen wir versuchen, in einen politischen Prozess einzugreifen, nicht indem wir uns vorstellen, wir sind jetzt Staat und wir machen jetzt die tolle Wirtschaftspolitik, sondern indem wir Forderungen aufstellen, versuchen auch Nachdruck zu machen, um Lebensverhältnisse zu verbessern, um Lebensverhältnisse nicht nur hierzulande, auch was du zitiert hast, die Zahl der Hungertoten, die sich da wahrscheinlich verdoppeln wird, das ist ja eine sehr realistische Einschätzung, um auch über den nationalen Rahmen hinausgehend da einzugreifen, ohne das aber irgendwie einfädeln zu wollen, wir organisieren den Kapitalismus jetzt besser. Wenn man das macht, dann kriegt man normalerweise entgegengehalten, ja, das ist aber doch gar nicht machbar, das ist doch gar nicht realistisch. Machbar ist alles Mögliche. Wenn ich jetzt vorschlagen würde, auf dem Mond Ananas anzupflanzen zur Bewältigung der Ernährungskrise. Gut, da könnte dann der... Das wäre vielleicht originell, aber wenn da dann der Einwand kommt, das ist nicht machbar, dann hätte der was für sich. Aber normalerweise, wenn der Einwand kommt, das ist nicht machbar, das ist nicht realistisch, heißt es lediglich, man ist nicht bereit, die Konflikte, die mit dieser Forderung verbunden wären, die einzugehen. Man beschränkt sich von vornherein selber in seiner Konfliktfähigkeit. Und diese Art von Nichtmachbarkeit, dagegen muss man natürlich angehen. Das kann natürlich heißen und wird es in vielen Fällen heißen, dass man auf die Schnauze fliegt. Aber da gibt es, glaube ich, dann keine Alternative dazu. Also insofern Zustimmung zu dem ersten Punkt, kein alternatives Krisenbewältigungsprogramm, nur dann fangen die Probleme erst an. Was heißt das? Und darüber müsste man dann hier vielleicht auch mal diskutieren.
Ja, ich habe ja gerade festgestellt, dass hier das Nichtrauchergesetz nicht gilt. Das habe ich gleich benutzt, um auch entsprechend mich in den Reigen hier einzufinden.
Ich auf dem Podium.
Es ging ja auch doch mal um das Thema Die Linke. Ich denke, dass die Wiederanführung der Gerechtigkeitsfrage in der öffentlichen Debatte nur eine von vielen Erfolgen ist, die Linke seit ihrem Bestehen, der Linken seit ihrem Bestehen gelungen ist. Und das ist, finde ich, natürlich auch gut so. Und ansonsten muss ich sagen, dass meine Frage jetzt auch nicht ist, was macht der Staat, was soll ich tun, wenn ich der Staat wäre? Ich sage ja auch niemandem, du bist Deutschland. Sondern Für mich ist auch deswegen nicht die Frage, wie, was machen wir sozusagen, um die Krise für den Kapitalismus zu bewältigen, sondern die Frage ist doch, wie kann man diese allgemeine Situation nutzen für eine emanzipatorische Kapitalismuskritik und wie kann die Linke auch mit entsprechenden Argumenten und mit entsprechenden Forderungen und mit richtigen Analysen auch in diese Debatte eingreifen und in diese Debatte einzugreifen, um politische Forderungen zu formulieren. Das ist in jedem Fall auch mein Anspruch. Man kann da ja durchaus unterschiedliche Antworten finden, wie man halt linke Politik macht. Man kann es machen mit Kapitalismusanalyse, man kann es machen mit Ideologiekritik. Ich würde für mich eher bevorzugen, auch tatsächlich den Versuch zu unternehmen, in gesellschaftliche Verhältnisse einzugreifen, an gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und Kämpfen teilzunehmen und auch mit anderen gemeinsam hier entsprechende progressive Forderungen auch zu